Gestern am Mittwoch wurde der Bericht des Krim-Sonderausschusses des EU-Parlaments veröffentlicht, der sich mit den Phänomenen des organisierten Verbrechens, der Geldwäsche und Korruption innerhalb Europas bzw. der EU befasst hat. Der Sonderausschuss arbeitete seit dem März 2012 und wollte eben die Dimensionen aufzeigen der organisierten Kriminalität innerhalb des EU-Gebietes. Das Ganze geisterte auch schon durch die freie Presse. Man hing sich vor allem in der, Zitat, erschreckenden Meldung auf, dass etwa 880.000 Sklavenarbeiter in Europa leben würden, von denen geschätzte 270.000 Opfer sexueller Ausbeutung sind. Allein der Handel mit Körperorganen und Wildtieren beispielsweise würde 18 bis 26 Milliarden Euro betragen, der Menschenhandel, da reden wir von Profiten im Rahmen von 25 Milliarden Euro, oder die Cyberkriminalität summiert sich dem Bericht nach sogar auf rund 290 Milliarden Euro. Aber was ist das überhaupt, organisierte Kriminalität? Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe mich dafür für Radio Dreieckland mit Herrn Professor von Lampe unterhalten. Klaus von Lampe selbst ist Hochschullehrer am John Jay College of Criminal Justice in New York. Er beschäftigt sich seit Anfang der 90er Jahre mit diesem Thema, und zwar war er zu dieser Zeit auf der Suche nach einem Dissertationsthema. Die Doktorarbeit, die er damals verfasst hat, trägt den Titel Organized Crime, Begriffe und Theorien organisierter Kriminalität in den USA, also genau dort, wo er mittlerweile auch lebt und lehrt. Und ganz zu Beginn wollte ich von Herrn Professor von Lampe einfach mal wissen, was organisierte Kriminalität überhaupt ist. Wie definiert man das?
Die große Frage ist erstmal, wie genau man es messen kann, nicht? Also es im Zusammenhang mit diesem Krim-Bericht sind ja auch Wissenschaftler gebeten worden, mal zu ermitteln, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Und das Hauptergebnis ist eigentlich, dass man das gar nicht richtig machen kann, nicht zuverlässig. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Delikte, über die man spricht, ja nicht auf der Straße stattfinden oder nur zum geringen Maße, nicht? Was der Handel mit illegalen Gütern, also mit Drogen, mit unversteuerten Zigaretten, mit Waffen und sowas, das findet ja nicht auf der offenen Straße statt, nicht? Das kriegt man normalerweise nicht mit. Illegales Glücksspiel, viel passiert jetzt auch übers Internet. Das ist eins der Kennzeichen, anhand derer man eben so eine Trennlinie macht zwischen organisierter und nicht organisierter Kriminalität.
Ab wann spricht man denn von der organisierten Kriminalität?
Naja, das ist eine Geschmacksfrage, nicht? Also das ist ein Begriff, der hat sich ja historisch entwickelt, hat viele Bedeutungen, die zum Teil widersprüchlich sind und hat also für mich als Wissenschaftler auch keinen besonderen Wert. Also eine größere Klarheit kriegt man eigentlich erst, wenn man sich von dem Begriff löst und konkret sagt, was man damit anspricht. Und das sind, zum einen sind es bestimmte Straftaten, nicht, die nicht spontan impulsiv sind, sondern eher langfristig angelegt sind, auf einer bestimmten Planung beruhen, geschäftsmäßig begangen sind. Dann geht es um Täterstrukturen, nicht, und dann geht es um die Regulierung von illegalen Sphären, wo also Kriminelle das machen, was im legalen Bereich der Staat, die Regierung macht.
Wenn wir uns jetzt die organisierte Kriminalität in Europa anschauen, können wir da sagen, die hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren, oder ist das alles auch genauso schwierig zu sagen, wie was überhaupt organisierte Kriminalität ist?
Ja, es ist schon nicht so ganz einfach. Also erstmal, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie Wolken am Himmel. Ja, die Wolken sehen immer anders aus, aber sind eben immer Wolken. Ja, und wie viele Wolken sind, hängt dann ab von klimatischen Bedingungen und so weiter. Und ich würde sagen, wenn man sich die Situation in Europa ansieht, und da kann man wirklich weit zurückgehen, im Grunde genommen so bis in die 50er, 60er Jahre vielleicht noch weiter. Da haben sie zum einen bestimmte Straftaten, die begangen werden, weil es möglich ist, die Straftaten zu begehen. Und diese Tatgelegenheiten, die verändern sich natürlich mit der Gesellschaft. Ja, also sie konnten früher Betrügereien, die heute mit E-Mails gemacht werden, wurden früher mit normaler Post gemacht. Nicht, dass dann ein Brief aus Nigeria kommt, wo einem angeboten wurde, dann $1 Million zu verwalten. Und dann wurde einem versprochen, eine 10%ige Provision. Man muss aber vorher selbst, was weiß ich, 5000 D-Mark irgendwo hin überweisen. Das wird heute eben mit E-Mails gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas kriegt, ist entsprechend höher. Aber das ist nicht eine Sache, die sich jetzt mit der Ausweitung des Internets, würde ich sagen, so rasant entwickelt hat. Das sind immer so Phasen, in denen es gibt. Also ich würde mal sagen, innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens spielt sich eine ganze Menge ab. Es wandelt sich immer wieder, aber ich sehe nicht, dass es eine klare Dynamik in die eine oder andere Richtung gibt. Dass also Kriminalität oder auch organisierte Straftaten insgesamt entweder zurückgedrängt werden oder sich explosionsartig ausweiten. Ich würde sagen, das ist mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau geblieben.
Kann ich diesen Zahlen jetzt überhaupt vertrauen? Also sind die schon aussagekräftig oder sagen Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive jetzt, das ist alles ziemlich unsicher?
Also mit solchen Zahlen muss man grundsätzlich vorsichtig sein. Das sind in erster Linie, würde ich mal sagen, politische Zahlen. Es gibt auch traurige Beispiele in der Geschichte, wo Zahlen bewusst gefälscht worden sind. Es wurden also Wissenschaftler gebeten, den Umfang der Geldwäsche zum Beispiel zu schätzen oder den Umfang von Drogengewinnen. Und dann ging das an die politische Ebene und die politische Ebene hat gesagt, mit diesen Zahlen können wir nicht operieren, die sind zu niedrig. Also wurden die dann willkürlich hochgesetzt. Ja, und man muss sich auch fragen, wenn man sagt, so und so viele Millionen oder Milliarden werden umgesetzt in einem Bereich wie Sklavenarbeit, Menschenhandel. Man muss sich mal überlegen, welche Bedeutung das hat. Auf welcher Ebene fallen diese Gelder an und was wird damit gemacht? Das ist im Grunde genommen erweckt es den Eindruck, als wenn da irgendwelche Leute sind, irgendwelche kriminellen Organisationen, die dann tatsächlich über diese Summen verfügen können. Aber das ist eben auch ein falsches Bild, nicht? Das sind Gelder, die fallen auf unterschiedlichen Ebenen an, in unterschiedlicher Höhe. Da, wo die Leute wirklich viel Geld machen, dann sitzen die auf Bergen von Bargeld und können damit letztlich auch nichts anfangen, weil sie die nicht in Wirtschaftskreislauf einführen können, ohne dass es auffällt, dass das kriminelle Profite sind. Das heißt, im Grunde genommen geht es um die Frage, ist da ein Problem, ja oder nein? Und im Bereich Sklavenhandel ist es sicherlich der Fall. Da brauche ich dann nicht mit Millionen oder Milliarden Zahlen, um mich zu werfen. Und es geht eher um die Frage, wo vom System her, von der Struktur her, Wo passiert Sklavenarbeit? Wer hat ein Interesse daran, Sklaven zu beschäftigen? Ja, und darum geht es im Grunde genommen. Es geht darum, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anzugucken, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die solche Tatgelegenheiten schaffen, die dann von Kriminellen ausgenutzt werden können. Und da reicht es im Grunde genommen, wenn es 5 Sklavenarbeiter in Europa gibt, dann sind es schon 5 zu vielen und man muss sich drum kümmern, nicht? Das ist im Grunde genommen jeder Fall, der ist ein Indikator dafür, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist und dann muss man sich eben drum kümmern.
Aber kann man von einer Transnationalisierung der organisierten Kriminalität sprechen? Also mein plumpes Vorverständnis wäre jetzt gewesen, dass die organisierte Kriminalität früher noch mehr an den Nationalstaat gebunden gewesen ist, währenddessen mittlerweile das vielleicht alles mehr so arbeitsteilig läuft oder es verschiedene Zentralen gibt.
Da kann man aber wirklich weit in die Vergangenheit zurückgehen und da kann man schon sehen, dass Straftaten international begangen werden. Es gibt schon sehr lange einen globalen Drogenhandel. Es gibt schon sehr lange einen globalen Menschenhandel und die Kriminalität, von der wir hauptsächlich sprechen, findet dann letzten Endes doch im lokalen Bereich statt, weil auch wenn sie grenzüberschreitende Kriminalität haben, dann sind die einzelnen Beteiligten daran nicht besonders mobil. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel Menschenschmuggel oder Drogenschmuggel, die Leute, die gehen natürlich von Land A nach Land B oder die Drogen gehen von Land A nach Land B und auf der Strecke gibt es einzelne Leute, die dann dafür zuständig sind, bestimmte Grenzen zu überwinden. Aber die sind miteinander nur auf der Grundlage von Absprachen verbunden. Das heißt, die gehören nicht zu einer großen Organisation, die jetzt in unterschiedlichen Ländern Dependancen hat und dann den ganzen Prozess durchplant, sondern das sind tatsächlich lokal tätige Täter, die dann grenzüberschreitend miteinander zusammenarbeiten. Und das hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben, nicht? Seit es Grenzen gibt, gibt es auch Schmuggler. Und das hat sich natürlich, die Gesellschaft hat sich verändert, nicht? Die Leute telefonieren jetzt miteinander über Handys und schreiben sich keine Briefe mehr. Aber in dem Rahmen, wie sich die Gesellschaft verändert, verändert sich auch die Kriminalität. Die Kriminalität verändert sich aber nicht mehr als die Gesellschaft.
Also es ist eigentlich, kann man schon sagen, aus der freien Wirtschaft Angebot und Nachfrage. Und was nachgefragt wird, ich sag mal, an kriminellen Handlungen, entwickelt dann auch ein Angebot? Oder eben in umgekehrter Hinsicht, man lanciert ein Angebot und kriegt eine entsprechende Nachfrage?
Genau, das kommt drauf an. Also das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, das ist sowohl in der legalen als auch in der illegalen Wirtschaft ungeklärt. Es kann unterschiedliche Entwicklungen geben. Also es gibt zum Beispiel ein Phänomen, der sogenannte Spillover-Effekt. Wenn neue Schmuggelrouten entwickelt werden, zum Beispiel für Kokain, das geht seit ein paar Jahren geht es über Westafrika zum Beispiel. Und die Leute, die in Westafrika logistische Hilfe für den Schmuggel liefern, die werden auch mit Drogen bezahlt, also mit Kokain. Da haben die auf einmal Kokain und müssen es in Geld umsetzen. Und die pushen das sowas in den Markt rein. Und auf einmal entsteht dann eine lokale Nachfrage für Kokain, die sie vorher nicht gehabt haben. Aber es gibt auch Nachfragen, die da sind. Beispiel Drogen, nicht? Praktisch alle Drogen, die wir kennen, waren mal legal. Und es gab eine ganz legale Nachfrage. Dann wurden die Sachen kriminalisiert und die Leute wollten es aber trotzdem noch konsumieren und mussten sich dann an Illegale wenden. Früher war es relativ einfach, von einem Land zum anderen zu gehen, weil es überhaupt keine Grenzkontrollen gab. Und heute werden die Grenzen zugemacht, nicht Festland Europa. Da muss man sich eben an Menschenschmuggler wenden, um dann zum Beispiel nach Europa reinzukommen.